SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen. Als die Mauer fiel, war Sita Krischow 17. 1990 zog sie nach Süddeutschland, um sich ihren Traum zu erfüllen. Meine Kollegin Sülal Aja hat Sita Krischow getroffen.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Das verkündet der frühere Sekretär für Informationswesen der DDR, Günter Schabowski, am Abend des 9. November 1989. Mit dieser Pressekonferenz kommt die Zeitenwende, das Ende der DDR. Die Aufregung ist groß, als die 17-jährige Sita Krischow von den offenen Grenzen zur Bundesrepublik Deutschland erfährt.
Ich erinnere mich, ich weiß, dass meine Mama gebügelt hat und der Fernseher lief. Und dann hat sie uns so ein bisschen was darüber erzählt. Es war total aufregend. Jeder wollte natürlich jetzt nach Berlin fahren. Jeder wollte ein Stückchen von der Mauer haben. Kann ich mich nur dran erinnern. Großes Thema war auch, wir können jetzt mal in andere Länder reisen.
Krischow will unbedingt Krankenschwester werden. Im damaligen Ostdeutschland scheint ihr das unmöglich. Denn die Anforderungen für die Ausbildung sind sehr hoch. Und sie landet auf einer sehr langen Warteliste. Ein Besuch in Stuttgart ändert dann alles.
Ich habe eigentlich meine Cousine besucht. Und dann hat praktisch alles seinen Lauf genommen. Genau, durch ihren Chef damals, der in Böblingen gewohnt hat. Und habe ihm dann erzählt, dass ich gerne Krankenschwester eigentlich werden wollte. Aber das hat nicht so geklappt. Und dann hat er gesagt, du weißt du was, in Böblingen, da fängt im Oktober jetzt ein neuer Kurs an.
Also macht sie sich auf den Weg von Hoyerswerda nach Böblingen bei Stuttgart. Mit nichts als zwei Koffern kommt sie in einer Unterkunft für Krankenschwestern an. Doch die Menschen sind ganz anders, als sie es aus ihrer Heimat gewohnt ist. Nur schwer findet Krischow Anschluss. Die Mentalität vieler Westdeutscher erscheint ihr zunächst fremd.
Wir waren 7 Mädchen auf dem Gang, so muss man sich das vorstellen. Aber irgendwie hat jeder seine Tür zugemacht und viele sind natürlich auch nach Hause gefahren. Und die erste Zeit kann ich schon sagen, dass ich einsam war, weil einfach so der Kontakt nicht gleich so entstanden ist.
Heute, 33 Jahre später, ist Sita Krischow inzwischen Leiterin eines Dialysezentrums in Böblingen und hat einen Sohn. Ihren Ehrgeiz hat sie aus ihrer Zeit in der DDR, sagt sie.
Die Mütter haben alle nach einem Jahr gearbeitet. Also ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir Werbung geschaut haben, da hieß es, ich bin Hausfrau. Da habe ich mal meine Mutter gefragt, was ist eine Hausfrau?
Hier im Südwesten hat Sita Krischow ihre ostdeutsche Arbeitsmoral mit der schwäbischen Mentalität verbunden. Ost- und Westdeutschland seien längst zusammengerückt, sagt sie.
Gibt kein Zurück mehr, sage ich immer. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, wieder zurückzugehen, weil ich einfach, glaube ich, hier schon inzwischen sehr, sehr lange lebe.
Sita Krischow lebt seit über 30 Jahren in Baden-Württemberg. Über ihre Erfahrungen hat Sülal Aja auch einen Podcast gemacht. Von Ostdeutschland ins Schwabenland heißt die Sendung. Zu hören in der ARD Audiothek. Dienstag ist Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober. Vieles sei auf einem guten Weg, sagt die Bundesregierung in ihrem aktuellen Bericht zur Einheit. Unter anderem hole der Osten wirtschaftlich mit großen Schritten auf. Andererseits sind weiterhin viele Baustellen offen. Wo stehen wir wirklich im Vereinigten Ost und West im Jahr 2023? Es ist kompliziert, kommentiert mein Kollege Andreas Rausch, der im Studio Cottbus des RBB arbeitet.
Meine Tochter hatte ihr Erweckungserlebnis mit Anfang 20. Da stand sie bei einer Studi-Party in Bamberg plötzlich im Mittelpunkt. Hey, du kommst doch aus dem Osten, erzähl mal, was ist da los mit AfD und Pegida und überhaupt so? Warum seid ihr da so anders? Das hat meine Tochter überrollt. Sie war sich bisher gar nicht bewusst, eine Ossi zu sein. Und jetzt sollte sie das stellvertretend auch noch erklären? Sie ist 1997 geboren, 8 Jahre nach der Wende in der DDR. Eine gefühlte Ewigkeit her, aber noch immer ist für weite Teile des Westens der Osten eine Blackbox, die nur an ihrer Abweichung zum vermeintlichen Standard für Aufregung und Interesse sorgt. Jammert der Ossi, wenn er Wahrheiten durchaus beklagend ausspricht? Dass seine Lebensleistung, auch sein Wegstecken von Brüchen, weniger gewürdigt werden, als sie es verdienen? Der Ostdeutsche wurde nach 1990 quasi entwurzelt. Der gewohnte Staat löste sich auf, komplette Lebensentwürfe mit ihm. Vergangenheit wurde ab sofort vor allem über den Grad der Systemtreue beurteilt. Jobs brachen massenhaft weg. In meiner Heimat, der Lausitz, waren es allein in den 90ern mehr als 100.000. Der Westen beschränkte sich in den Augen vieler Ostdeutscher auf die Rolle: Was wollt ihr? Schließlich finanzieren wir euch doch den Aufbau. Wohlweislich vergessend, dass die Lasten beidseitig zu tragen waren und die Einheit mal eben 17 Millionen neue Kunden in den Markt spülte. Apropos, bis heute ist kein DAX-Unternehmen im Osten zu Hause. Die Löhne hinken dem Standard hinterher. In nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen gibt es kaum Ostler in Führungspositionen. All das 33 Jahre nach dem Sektknall der Einheit. Nicht zu fassen. Meine Tochter hat im Übrigen was gemacht mit ihrer neuen aufgedrängten Ostidentität. Für ihre Bamberger Studierendenzeitschrift hat sie ein Titelthema durchgedrückt: Vergangenheit und Herkunft und was wir aus ihr lernen können. Das Heft wurde sehr gut verkauft. Sie war für dieses Semester verantwortliche Herausgeberin. Die wohl gerade einzige Ostdeutsche in ganz Bayern in einem solchen Führungsjob, erzählte sie mir grinsend. Und Bayern habe das sogar überlebt. Nicht zu fassen.
Heute, am 1. Oktober, ist Weltvegetariertag. Und das nicht erst, seitdem immer mehr Menschen auch bei uns auf Fleisch verzichten, sondern schon seit 1977. Luisa Kirchdörfer hat Menschen in Stuttgart getroffen, die aus unterschiedlichen Gründen auf Fleisch verzichten.
Also ich habe es einmal eine Woche lang gezielt versucht und es hat eigentlich auch gut geklappt. Und jetzt eigentlich auch sozusagen aus Versehen, weil ich einfach so oder so nicht wirklich Fleisch esse. Bei der Familie, die essen ganz viel Fleisch und da ist es ein bisschen schwer, halt drauf zu verzichten.
Ich meine, viele Gerichte lassen sich mittlerweile einfach vegetarisch kochen. Zum Beispiel Linsen mit Spätzle kann man einfach vegetarische Würstchen nehmen. Das ist auch absolut in Ordnung. Und ansonsten, ein Lieblingsgericht habe ich tatsächlich nicht. Also die interessanteste Erfahrung dabei, auf vegetarisch umzustellen, war, dass die Vielfalt an Gerichten sehr viel größer geworden ist, im Gegensatz zu der Erwartung, dass es eigentlich weniger werden würde. Dadurch, dass man sich halt viel, viel mehr ausprobieren muss, was für Gerichte man letztendlich kocht und sich auch viel aktiver Gedanken darüber macht.
Ja, ich lebe schon vegetarisch schon als Jugendliche. Ja, ich hatte dann ein Haustier, eine Katze und irgendwann war mir klar, dass es alles Fleisch, was ich esse, eigentlich irgendwelche Lebewesen gewesen sind und dann wusste ich nicht so richtig, ob ich das haben möchte. Und ich habe dann schon mit 15 ungefähr von meinem Taschengeld vegetarisches Essen zusätzlich gekauft und bin dann so ungefähr, ab ich 20 war, komplett Vegetarier gewesen.
Also ich habe es auch schon mal versucht und es war eigentlich echt gut. Das Ding ist, also wenn ich jetzt meine Familie besuche, dann essen wir schon viel Fleisch und ich wünschte, das wäre nicht so. Also wenn ich alleine lebe, dann werde ich ganz sicher vegetarisch essen. Ja, eigentlich war das immer eine gute Erfahrung. Also für die Umwelt ganz sicher und einfach auch für die Tiere. Und deswegen finde ich es eigentlich eine ganz schöne Alternative.
Warum Menschen auf Fleisch verzichten? Unsere Umfrage aus Stuttgart war das. Heute zum Weltvegetariertag. Wir haben mal unseren Kollegen Marc Kleber gefragt, was er über den Weltvegetariertag denkt. Er ist schon fast so lange Vegetarier, wie es diesen Tag gibt. Marc Kleber.
Meine Frau, ja, die kann immer noch herzlich darüber lachen, wie ich ihr mal beim Kochen über die Schulter geschnüffelt habe und sagte, riecht lecker, was ist denn das? Sie ahnen es, sie hatte sich ein Stück Fleisch gebraten. Roch wirklich lecker, selbst für mich als Vegetarier. Aber warum sollte ich deshalb darauf verzichten, kein Fleisch mehr zu essen? Ich bin jetzt seit gut 40 Jahren vegetarisch unterwegs und ohne würde mir echt was fehlen. Als ich anfing, das Fleisch wegzulassen in den 80er Jahren, da waren Vegetarier noch echt dünn gesät. Damals wusste ich noch gar nichts vom Weltvegetariertag. Ich wollte das einfach mal ausprobieren und tja, dann bin ich eben dabei geblieben, weil es mir schmeckt und ich mich damit wohlfühle. Es hat echt lange gedauert, bis ich nicht mehr verwundert oder mitleidig gefragt wurde, was, kein Fleisch, warum denn nicht? Irgendwann war ich die Frage leid. Und dann habe ich zum Scherz geantwortet, ich quäle eben gerne Pflanzen. Fanden nicht alle komisch. Heute ernähren sich in Deutschland nach einer aktuellen Umfrage gut 10% aller Menschen vegetarisch, plus 3%, die sogar vegan leben. Das sind über 20 Mal mehr als noch in den 80ern. Ich bin sicher, die machen das nicht wegen des Weltvegetariertages, sondern in der Regel, weil es ihnen auch schmeckt und sie sich wohlfühlen. Und weil es dafür gute Argumente gibt. Natürlich ist vegetarisch oder sogar vegan Leben nicht jedermanns Sache. Muss ja auch nicht sein. Zum Frühstück esse ich vegane Wurst genauso gerne wie Käse aus Kuhmilch. Aber inzwischen essen eben viele Menschen ganz bewusst weniger Fleisch. Gut die Hälfte der Menschen in Deutschland macht das so als Teilzeitvegetarier. Und weniger Fleisch essen hilft auch schon, sagt die Wissenschaft, dem Klima und der eigenen Gesundheit. Ich bin übrigens in meiner Familie der einzige Vollzeit-Vegetarier. Und wenn meine Frau oder meine Tochter sich heute beim Frühstück eine Scheibe Salami aufs Brot legen sollten, dann komme ich ihnen sicher nicht mit dem Weltvegetariertag. Aber wenn wir zu Hause kein Fleisch essen, gehen Sie auch nicht gegen einen Veggie Day auf die Barrikaden, sondern dann kochen wir zusammen und zwar richtig lecker. Ja, und deshalb freue ich mich jetzt schon aufs gemeinsame Mittagessen.
197 Eier, 213 Äpfel, Mehl, Polenta, Mohn, Zimt, Nelken und. Das ergibt keinen gigantischen Apfelkuchen, sondern einen Erntedankteppich. Und zwar in der Kirche in Otterswang im Kreis Biberach im Südosten von Baden-Württemberg. Unser Reporter Johannes Riedel hat sich das außergewöhnliche Kunstwerk angesehen und hat mit den Künstlerinnen gesprochen.
Die Besucher der Kirche St. Oswald stehen andächtig vor dem Kunstwerk.
Einmal die Präzession, wie er gemacht ist, der Bilderrahmen von außen und dann die Gestaltung vom Bild, sowas im Detail, wunderschön.
Der ganze Einrahmung mit den Äpfeln, mit dem Mäus, mit den Eier, mit dem Kaffee außenrum, schön.
Das diesjährige Motiv, Jesus der Gärtner, nach einem Gemälde von Jakob Cornelis van Oostzaanen aus der Spätgotik vor gut 500 Jahren. Im Mittelpunkt Maria Magdalena, die weint, und Jesus, der sie mit einer Hand segnet, in der anderen hält er einen Spaten, der Garten als Hinweis auf den verlorenen Garten Eden. Ein Bild voller Details, und um zu erkennen, dass es kein gewebter Teppich ist, braucht es den zweiten Blick. Seit 51 Jahren gibt es den Erntedankteppich in Otterswang. 8 Damen sind 3 Wochen lang mit ihm beschäftigt, 10 Stunden jeden Tag. So wie Angelika Herle.
Es macht mir Spaß. Es ist ganz was anderes wie das Arbeitsleben. Ich möchte einfach die Leute in der Kirche biblische Szene zeigen.
Wenn im Sommer das Motiv ausgesucht ist, schauen die Damen in ihr riesiges Sortiment an farbigen Körnern und Samen und wählen die passenden aus. Nur grüne Körner müssen sie jedes Jahr neu besorgen, weil sie beim Lagern die Farbe verlieren. Im September geht es im Pfarrhaus an die Arbeit. Das Motiv projizieren sie erst auf 3 aneinanderliegende Holzplatten und zeichnen die Konturen. Dann trennen sie die Platten, legen sie auf 3 Arbeitstische und beginnen, die Konturen mit Körnern und Samen auf Tapetenkleber zu fixieren. Alles Weitere ist gefühlvolle Feinarbeit mit Pinzette und Eislöffelchen. Echtes Teamwork, so Katharina Sachsenweger.
Wir haben eine Frau, die kann wunderbar Falten legen bei Gewändern. Die andere kann so ganz Kleinigkeiten machen wie die Kette oder wie dieses Stirnband. Andere mögen gerne in der Natur sich austoben mit Bäumen und Landschaft. Also da haben wir so unsere Vorlieben und so muss das Bild dann auch ein bisschen dargestellt sein.
Dann kommt die Arbeit der Männer. Sie tragen die Holzplatten in den Altarraum der Kirche und setzen sie zusammen. Denn die Damen wissen eines ganz sicher.
Es braucht viele Perfektionisten.
Und vor allem verständnisvolle Männer.
Und dann strömen die Besucherinnen und Besucher. Jährlich knapp 10.000 kommen teils busweise nach Otterswang. Diese Dame aus Frankreich ist in Oberschwaben zu Besuch.
Très, très jolie. Et quel travail. Magnifique.
Und da hat sie recht. Hübsch, viel Arbeit, zauberhaft.
Ja, sogar internationales Lob gibt's für den Erntedankteppich in der Nähe von Biberach. Bis 25. Oktober muss der Teppich halten. So lange kann er in der Kirche St. Oswald in Otterswang bestaunt werden, täglich von 10 bis 17 Uhr. Im Sportverein, im Chor oder im Naturschutz, es gibt unzählige Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Ein Ehrenamt, das viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen verlangt, hat die Telefonseelsorge zu vergeben. Da braucht es eine gute und intensive persönliche Vorbereitung. Die Stuttgarter Telefonseelsorge bildet jedes Jahr Menschen aus und Susanne Babila war bei einer Unterrichtsstunde dabei.
So ist es.
Donnerstagabend in den Räumen der Stuttgarter Telefonseelsorge.
Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr.
Leiterin Martina Rudolf Zeller bildet ehrenamtliche Mitarbeitende aus.
Lasst uns über die Themen sprechen, mit denen wir uns jetzt in diesem zweiten Halbjahr beschäftigen wollen.
11 Frauen und Männer sitzen in einem Stuhlkreis. Im zweiten Ausbildungsjahr bereiten sie sich intensiv auf Themen vor, die im Gespräch mit Menschen am Telefon, per Mail oder im Chat eine Rolle spielen werden.
Ich glaube, jeder von uns oder überhaupt Menschen, egal in welchem Lebensalter, werden irgendwann mal mit dem Thema Angst konfrontiert.
Die meisten Auszubildenden sind über 50 Jahre alt. Viele arbeiten in Teilzeit oder sind in Rente. Sie alle wollen aus unterschiedlichen Motiven in der Telefonseelsorge mitarbeiten.
Ein Riesenbedürfnis zu helfen, eine große Dankbarkeit und ein bisschen Selbstfürsorge.
Etwa 120 Menschen sind im Team. 13.000 Anrufe, über 2.500 Mails und 1.300 Chats im vergangenen Jahr, allein in Stuttgart. Meist fühlen sich die Hilfesuchenden einsam, sind depressiv, emotional erschöpft oder suizidanfällig. Alex, er möchte anonym bleiben und nur seinen Vornamen im Radio hören, war 30 Jahre alt, als er die Ausbildung zum Telefonseelsorger machte. Jetzt ist er 5 Jahre dabei. Seit Corona ist die Zahl der jungen Hilfesuchenden sprunghaft angestiegen, sagt er.
Was ein Thema ist, das häufig eben besonders auch bei jüngeren Menschen und im Chat vorkommt, sind durchaus regelmäßig Suizidgedanken, die geäußert werden, aber auch ganz viele Jugendliche, die davon erzählen, dass sie sich ritzen und dass das eben ein Weg ist, ja, um ein ganz großes inneres Druckgefühl eben loszuwerden.
Drucklos werden oder sich die Angst von der Seele reden. Doch wie führt man Krisengespräche mit Menschen, die sich einsam fühlen, um Angehörige trauern oder dem Leben ein Ende setzen wollen? Wie stellt man in kurzer Zeit Vertrauen und Nähe am Telefon oder im Chat her? Und wie kommt man in eine Beziehung, die hilfreich ist, trotz Anonymität? Das kann man lernen, sagt Ausbilderin Martina Rudolf-Zeller.
Erstmal frage ich gar nicht, erstmal höre ich zu und lasse die Person erstmal kommen, auch mit manchmal mit Weinen, manchmal mit Schweigen und die entlastende Funktion des doch dann erzählen Könnens.
Offen reden zu können, in großer Not und dabei anonym zu bleiben, das kann vielleicht auch Leben retten.
Wir können am Telefon da ein anonymer Kontakt sowieso gar nicht wirklich helfen, wir begleiten. Und allein das ist schon eine große Hilfe.
Martina Rudolf-Zeller von der Telefonseelsorge Stuttgart. Für jeden ein offenes Ohr. Die Telefonseelsorge bildet Ehrenamtliche aus, um Menschen in Krisen zuzuhören und zu helfen. Und warum mehr Kinder und Jugendliche psychische Probleme haben, so wie es im Beitrag angesprochen wurde, das klären wir gleich im Gespräch mit einem Experten um 7:45. Wenn Sie selbst Probleme haben oder Hilfe suchen, die Telefonseelsorge ist erreichbar unter der 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Mitarbeiter sind rund um die Uhr erreichbar. Mit ihnen können Sie Sorgen und Ängste besprechen und teilen. Die Telefonseelsorge bietet auch einen Chat an, und zwar auf der Internetseite telefonseelsorge.de. Eine Folge der Corona-Beschränkungen, vielleicht auch ein zu hoher Leistungsdruck. Immer mehr Kinder und Jugendliche kämpfen mit psychischen Problemen. Das hat jetzt eine Studie der Kaufmännischen Krankenkasse KKH ergeben. Professor Oliver Fricke ist ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Stuttgart. Und vor der Sendung habe ich ihn gefragt, ob er das bestätigen kann, dass die Zahl von Jugendlichen mit psychischen Problemen steigt.
Das kann ich definitiv bestätigen, und das ist nicht nur die Anschauung, die wir haben in Stuttgart an unserem Standort, sondern in ganz Deutschland und lässt sich auch gut in europäischen Zahlen nachvollziehen, die wir schon ganz am Anfang der Pandemie angefangen haben zu sammeln und die das sehr deutlich auch zeigen.
Woher kommt dieser Anstieg? Gibt es dazu verlässliche Angaben?
Also verlässliche Angaben gibt es noch nicht, weil noch nicht alle Daten ausgewertet sind. Aber es gibt durchaus Ideen, was der Grund dafür sein kann, dass es zum Anstieg gekommen ist. Und jetzt für den deutschen Bereich denken wir, dass in der Tat auch Veränderungen im Alltag der Jugendlichen, vor allen Dingen durch Beschränkungen und da vor allen Dingen durch die Schulschließungen, eine Rolle spielen. Und da gibt es in der Tat auch Daten, die zeigen, dass die Jugendlichen, auch die jüngeren Kinder, sehr erheblich unter Druck geraten sind im Rahmen der Schulschließungen und auch die Form, wie es abgelaufen ist, als nicht optimal empfunden haben.
Inwiefern spielt da die Form eine Rolle?
Also es hat ja letztendlich dann sehr viel Abstand gegeben, auch zu anderen Jugendlichen. Das heißt, der Lebensraum von Jugendlichen hat sich dramatisch geändert. Und das, was man normalerweise mit Peers macht, also dass man ein Feedback auf gleicher Altersebene und Entwicklungsebene bekommt, das ist weitgehend gestört gewesen. Und da spielen die Schulen natürlich eine wesentliche Rolle. Und zum Zweiten eben halt auch in der Anleitung sozialer Prozesse. Also Schule ist ja nicht nur Wissensvermittlung reiner Fakten, sondern gibt auch einen sozialen Rahmen, wo Jugendliche und Kinder sich treffen und miteinander austauschen. Und auch das ist erheblich behindert gewesen.
Wie unterscheiden Sie zwischen Jugendlichen, die vielleicht einfach mal nur einen Durchhänger haben, und solchen, die tatsächlich Hilfe brauchen?
Man kann es in der Regel ganz gut daran erkennen, wie lange die Symptomatik sich durchhält, also persistiert. Und man sollte immer wachsam sein, wenn Dinge nicht nur einige wenige Tage bestehen, Wiedergestimmtheit, sondern sozusagen wirklich auch zu einer Änderung des Wesens des Jugendlichen führen. Das Zweite ist, wenn Jugendliche sich aus ihren sozialen Räumen zurückziehen. Das heißt, Angebote in Vereinen, wo sie tätig sind, nicht mehr wahrnehmen. Dinge, die ihnen Freude gemacht haben, nicht mehr durchführen. Und der letzte Punkt ist vor allen Dingen dann, wenn jemand vermehrt ins Risiko geht und sich selber nicht mehr ausreichend schützt. Das heißt, risikoreiche Dinge unternimmt, unter Umständen sich auch selber schädigt, selbst verletzt beispielsweise. Das ist immer eine Symptomatik, wo man sehr hellhörig sein sollte.
Kinder und Jugendliche ziehen sich ja gern in ihren eigenen Kosmos zurück. Wie kann ich denn meine Eindrücke loswerden, ohne jemanden gleich zu verschrecken?
Kinder und Jugendliche sind eigentlich immer positiv eingestellt, wenn man neugierig auf sie ist und sie fragt, was mit ihnen los ist. Und dann bekommt man in der Regel auch eine verlässliche Antwort. Das machen wir auch gar nicht anders in der Klinik. Das heißt, über das Gespräch und über die Beziehung kann man viel erfahren, ob jemand wirklich unter Druck steht oder ob es nur ein vorübergehendes Thema ist oder vielleicht auch eine Fehlannahme, dass es jemandem gar nicht so schlecht geht. Das heißt, Voraussetzung ist immer, dass Eltern mit Kindern auch in Beziehung gehen und kommt es zu einem Gespräch und hat das auch eine echte Basis, dann kann man relativ sicher sein, dass dann auch entweder Probleme geäußert werden oder aber auch sozusagen vielleicht es gar nicht so spektakulär ist, was die Eltern angenommen haben.
Haben Sie einen Ratschlag, was Eltern, Lehrer, Angehörige tun können, um vielleicht vorzubeugen?
Also wir wissen ja heute, dass sozusagen die Resilienz der entscheidende Faktor ist, also das, was man mitbekommt, um in schwierigen Situationen eben nicht zu erkranken, sondern sie gesund zu überstehen. Und da spielt beispielsweise eine große Rolle, dass man lernt, Konflikte zu lösen, spielt eine große Rolle, mit sich selbst und eigenen Gefühlen in Kontakt zu sein und spielt eben auch eine große Rolle, Emotionen gut regulieren zu können. Und da sind Erwachsene Modell und natürlich auch in der Familie Hilfestellung, dass sowas gelingt. Das heißt, es gibt nichts, was man kurzfristig in ein oder zwei Wochen machen kann. Aber es gibt etwas, was man als Eltern sozusagen langfristig im Kontakt mit seinen Kindern auf die Beine stellen kann. Und das ist im Grunde genommen das, was Elternsein ja im Kern auch ausmacht. Anleitung geben, verfügbar sein und Dinge ernst nehmen. Das heißt, nicht irgendwohin delegieren, sondern sich selber drum kümmern.
Sagt Professor Oliver Frickel von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Stuttgart. Nochmal der Hinweis, wenn Sie selbst Probleme haben oder Hilfe suchen, die Telefonseelsorge zum Beispiel ist erreichbar unter der 0800 111 0111. Mitarbeiter sind rund um die Uhr ansprechbar. Mit ihnen können Sorgen und Ängste besprochen und geteilt werden. Die Telefonseelsorge bietet auch einen Chat an, und zwar auf der Internetseite telefonseelsorge.de. Um die aktuelle Wirtschafts- und Sozialpolitik, um die Priesterausbildung und um Sterbehilfe ging es beim Treffen der katholischen Bischöfe diese Woche in Wiesbaden. Und auch um Anerkennungsleistungen für Betroffene von sexueller Gewalt in der Kirche. Birgitta Söhling fasst die Ergebnisse zusammen.
Baustellen, wohin man blickt. Im Priesterseminar in Fulda, weshalb die Bischöfe ihre Herbstvollversammlung ausnahmsweise in Wiesbaden abhalten. Aber auch der Zustand der katholischen Kirche selbst ist eine Großbaustelle, wie der Limburger Bischof Georg Betzing als Vorsitzender der Bischofskonferenz so selbstkritisch wie treffend anmerkt. Nach dem Missbrauchsskandal geht es nicht nur darum, die Opfer zu hören und angemessen zu entschädigen, sondern auch darum, die Strukturen einer hierarchisch-klerikalistischen Kirche umzubauen, die den sexuellen Missbrauch ermöglicht haben.
Der Weg, den wir gehen, ist ein stolpernder Weg und ein Lernweg. Denn die katholische Kirche ist zumindest in unserem gesellschaftlichen Kontext die erste Institution, die diese institutionelle Verantwortung übernimmt. Nicht freiwillig, sondern weil die Betroffenen den Mut gefunden haben, sich und ihre Geschichten und ihre Forderungen zu äußern.
Eine Forderung des betroffenen Beirats? Missbrauchsopfer mit einer Pauschale, je nach Schwere des erlittenen Leids, zu entschädigen, um ihnen den Weg der Zivilklage zu ersparen. Doch die Bischofskonferenz hält am bisherigen System der Einzelfallprüfung durch eine unabhängige Kommission fest.
Denn wir glauben, eine solche Einzelfallbearbeitung wird gerechter sein als eine einfache Pauschalierung.
Anderes Thema, Sterbehilfe. Der Gesetzgeber muss sie neu regeln, weil das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot des organisierten Suizids gekippt hat und das damit begründet hat, das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben sei Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Für die Bischofskonferenz jedoch ist klar, aus christlicher Sicht ist der assistierte Suizid nicht der richtige Weg, mit belastenden Situationen im Sterben umzugehen. Vorsitzender Georg Betz.
Kretzing.
Es braucht eine viel größere Verstärkung von Suizidprävention und Palliativmedizin, damit Menschen überhaupt nicht in die Situation kommen, sich den Tod herbeizuwünschen.
Einen ganzen Studientag haben die Bischöfe darauf verwendet, das Reformprojekt des sogenannten Synodalen Wegs zu reflektieren, bei dem es um mehr Kontrolle der bischöflichen Macht, mehr Frauenrechte und einen anderen Umgang mit homosexuellen Paaren und dem Zölibat geht. An dieser Großbaustelle werden die deutschen Bischöfe weiterarbeiten, bekräftigt Betzing.
Ich weiß, dass ich damit Gläubige irritiere, die nach Sicherheit suchen. Aber wir sind in einer Phase in der Kirche, in der vielleicht nicht Sicherheit das einheitswahrende und stiftende Element ist, sondern Dynamik.
Eine Dynamik, auf die insbesondere die Frauen in der Kirche lange gewartet haben. Verbände wie die Katholische Frauengemeinschaft appellieren an die Bischöfe, sich bei der Weltsynode in Rom dafür einzusetzen, dass Frauen Zugang zu allen Diensten und Ämtern bekommen.
Manchmal braucht's einfach kreative Lösungen. So in Oetzingen, nördlich von Montabaur im Westerwald. Über Jahre fanden sich dort immer weniger Kinder, die noch als Ministranten in der katholischen Kirche helfen wollten. Während der Corona-Beschränkungen blieb der Altarraum hinter dem Pfarrer leer. Für die Oetzinger ein trauriges Bild. Einige Gemeindemitglieder schritten selbst zur Tat. Unsere Reporterin Sarah Mauer hat mit einigen gesprochen, so auch mit Sebastian Göbel, der als Messdiener einsprang. Und das, obwohl er das sonst übliche Alter schon längst überschritten hat.
Ich sag mal, hier in der normalen Gemeinde sieht man das eher selten. Man erwartet dann einen Jugendlichen oder ein Kind halt da oben stehen und dann steht auf einmal ein erwachsener Mann da oben. Die Leute mussten anfangs schmunzeln. Ist dann halt ein anderes Bild, aber kam durchaus gut an und ich finde es auch schön einfach. Also ist auch eine Herzenssache irgendwo. Ja.
Sebastian Göbel muss selbst grinsen, als er von seiner Premiere als erwachsener Ministrant erzählt. Das war an Ostern 2021. Seine Messdienertage lagen da schon eine Weile zurück. Eigentlich sollte der 37-Jährige nur für die Einhaltung der Corona-Auflagen sorgen.
Und dann stand ich an der Tür und da kam 5 Minuten vom Gottesdienst jemand an, willst du nicht den Messdiener machen? Und dann hab ich gesagt, ja, warum nicht? Ich habe mich angeboten, also muss ich jetzt auch einspringen.
An Pfingsten war dann schon einer mehr mit im Boot. Stefan Schwickert hatte zu diesem Zeitpunkt schon Erfahrung als erwachsener Messdiener in der Nachbargemeinde Leuteroth gesammelt. Nun packt er gleich in 2 Gemeinden mit an. Und das, obwohl er erstmal gar keine Lust dazu hatte.
Da habe ich der Küsterin gesagt, nein, das geht nicht. Und dann bin ich ein paar Minuten später mal so ein bisschen in mich gegangen und habe dann gedacht, ach ja, mit dem Ralf Quirnbach, wenn der gefragt wird, dann könnte ich mir das gut vorstellen.
Im Team geht eben alles besser. Mittlerweile sind die Herren in Oetzingen zu 6. Mit seinen 63 Jahren ist Hermann Josef Steinebach der Älteste unter ihnen.
Es ist ein ganz anderer Gottesdienst, wenn vorne Messdiener am Altar sind. Ich glaube, die Leute freuen sich, wenn wir hier den Dienst verrichten.
Und dabei bekommen die 6 Herren schon bald Verstärkung. Denn am Erntedankfest sind zum ersten Mal wieder 2 kleine Messdienerinnen dabei. Mia und Mara, 9 und 10 Jahre alt. Und sie sind auch schon ein kleines bisschen aufgeregt. Sie sind aber froh, dass die Großen dabei sind und ihnen notfalls aushelfen können. Vor allem aber freuen sie sich auf ihren großen Tag.
Ich will einfach in der Gemeinschaft sein, mit den anderen was machen. Und ich fände es halt einfach toll, weil man ist halt oben und das ist schön.
Dasselbe würde ich genauso sagen.
Ja, da sind die 2 sich einig. Schön finden das oben, also rund um den Altar, auch die schon in die Jahre gekommenen Ministranten in Oetzingen im Westerwald. Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Hans-Michael Ehl.